Schönen guten Abend miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt geklatscht, das ist schon mal ein positives Zeichen. Ihr seid gekommen. Ich sehe, es sind mehr Leute da als gestern. Das ist dann ja als Redner dann doch entspannend, wenn die Leute auch wiederkommen. Und eben nicht so in der Geschichte von diesem Bischof, die ich gehört habe, der in seine Ortsgemeinde gegangen ist, in einer der vielen Gemeinden, für die er verantwortlich war als Bischof, als Verantwortlicher. Und bevor er auf die Kanzel gegangen ist zum Predigen, hat er sich umgeschaut und dann saßen da 2, 3 Leute insgesamt im Publikum. Und er fragt den Pfarrer vor Ort, sag mal, hast du den Leuten eigentlich nicht gesagt, dass ich komme? Sagt, nee, habe ich nicht, aber offensichtlich hat es sich herumgesprochen. Bin froh, dass wir heute zusammen das 2. Thema in unserer Themenreihe miteinander anschauen dürfen. In dieser Serie Unglaublich. Gestern hatten wir das Thema Unglaublich, Gott liebt mich. Und heute der 2. Teil, Unglaublich, Gott sucht mich. Und gestern haben wir so einen ersten Teil von dem apostolischen Glaubensbekenntnis angeschaut. So ein bisschen an unsere Wurzeln, an die christlichen Wurzeln sind wir rangegangen. Und gehen jetzt ein kleines Stückchen weiter, auch in diesem Glaubensbekenntnis, nachdem es gestern hieß, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und heute den 2. Teil, wo das dann weitergeht. Und ich glaube, oder sagt, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist so der 2. Teil von diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, die 2. paar Sätze. Und ich möchte gleich zum Anfang meine Bibelstelle mit anführen, auf die das auch so ein bisschen mit zurückgeht, diese Sache, dass Gott sucht, dass Gott auf der Suche ist nach ihnen. Ich möchte den Vers einmal lesen. Das ist aus dem Lukas-Evangelium. Das hat ein Arzt namens Lukas aufgeschrieben, deshalb heißt es Lukas-Evangelium. Die gute Nachricht, so die Berichte, was er aufgeschrieben hat. Das 3. Buch im Neuen Testament, also so der 2. Teil der Bibel. Und da schreibt er hier im 10. Kapitel, im 19. Satz, schreibt er, also Jesus spricht hier von sich selbst und sagt, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorenes zu suchen und zu retten. Jesus spricht von sich selber und sagt, er hat einen Auftrag von Gott bekommen, zu suchen und zu retten. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, naja, was hat es jetzt mit mir zu tun? Braucht Gott mich zu suchen? Vielleicht sagen Sie auch, bei mir ist sowieso nichts zu retten oder braucht Gott auch nichts retten? Mir geht es eigentlich ganz gut. Was hat es eigentlich mit mir zu tun? Und bevor ich jetzt in den Vers ein bisschen weiter reingehe und das auslege, möchte ich mal einfach so eine grundlegende Frage mal ein bisschen aufgreifen, die ich immer wieder höre, kann ich überhaupt an die Bibel glauben? Kann ich das überhaupt ernst nehmen, was da drin steht? Oder ist die Bibel nicht sowieso verfälscht worden? Hat nicht der Vatikan in irgendwelchen geheimen Kämmerchen so die Originaltexte, die ganz anders waren? Ich höre immer wieder solche Fragen sagen, ja, das war ja alles gar nicht echt. Das, was wir heute als Bibel haben, das ist ja gar nicht glaubwürdig. Ich möchte einen kleinen Exkurs mit Ihnen zusammen machen über die Überlieferung der Bibel, bevor wir uns dann anschauen, was jetzt hier eigentlich drinsteht. Weil ich glaube, so die Glaubwürdigkeit von diesen Texten, auf denen ja auch der ganze christliche Glaube basiert, abgesehen von dem, was wir selber erlebt und erfahren haben, die Glaubwürdigkeit von der Bibel, die ist ja ganz ausschlaggebend auch für alles, was wir in den nächsten Tagen anhören. Und deshalb möchte ich einfach mit Ihnen zusammen mal einen kleinen Vergleich machen zwischen der Überlieferung der Bibel und vielen anderen antiken Texten. So wie viele Abschriften gibt es denn da? Wie lange hat es gebraucht zwischen der ersten Formulierung dieser Texte und bis dann die Texte, die Abschriften, die wir heute kennen, dann auch überliefert wurden? Also wie viel Zeitraum, wenn zum Beispiel um das Jahr Christi, das Jahr Null, die ein Brief verfasst wurde und die letzte Abschrift, die wir kennen, 500 Jahre später ist, dann liegen da 500 Jahre dazwischen. Das wurde immer wieder abgeschrieben in den 500 Jahren. Und die Frage ist immer, wie groß ist diese Spanne zwischen der ursprünglichen Niederschrift von einem Brief, von einem historischen Dokument und der ältesten Abschrift, die wir heute kennen. Und ich möchte einfach so ein paar Vergleiche mal bringen. Zum Beispiel Homer, der hat ja die Ilias geschrieben und die sogenannte Odyssee, die kennen vielleicht mehr, die sprichwörtliche Odyssee hat Homer geschrieben. Und Homer hat diese, die Ilias, ein anderes Buch, um 800 vor Christus geschrieben. 800 vor Christus hat das Ding abgefasst und 400 Jahre vor Christus, also 400 Jahre später, ist dann die erste bekannte überlieferte Handschrift da. Und von der Ilias zum Beispiel gibt es 643 verschiedene Abschriften, die wir heute kennen. Also 400 Jahre vergangen und 643 verschiedene Abschriften. Und das ist so eins von den best überliefertsten historischen antiken Dokumenten. Und jetzt mal ein Vergleich zu einigen anderen Schriften. Zum Beispiel die Schriften von Sophokles, von dem Philosoph Sophokles. Hat gelebt zum 5. Jahrhundert vor Christus, so zwischen 496 und 406 hat er geschrieben. Und etwa 1000 Jahre später ist die erste oder die älteste Handschrift, die älteste Abschrift von diesen Schriften. Das heißt, er hat 500 Jahre vor Christus geschrieben und dann über 1500 Jahre hinweg wurde es immer wieder überliefert und abgeschrieben. Und die älteste, bekannteste Handschrift kommt dann aus dem Jahr 1000 nach Christus, also 1400 Jahre später. Und gerade mal 100 Handschriften gibt es da davon. Also zwischen der Zeit, wo er gelebt hat und der älteste Abschrift, die wir heute kennen, 1400 Jahre und etwa 100 verschiedene Kopien. Die paar wenigen, die von Ihnen im Lateinunterricht mal den Gallischen Krieg gelesen haben, die Bello Gallico, ich weiß nicht, hat mal jemand gelesen, so im Lateinunterricht, ganz weit her. Okay, man mag es schon verdrängt haben, den qualvollen Lateinunterricht, wurde geschrieben etwa zwischen dem Jahr 100 und 44 vor Christus. Die nächste bekannte Abschrift, die wir heute kennen, kommt aus dem Jahr 900 nach Christus, also etwa 1000 Jahre zwischen dem, wo er es abgefasst hat, und der ältesten Handschrift, die wir heute kennen. Und trotzdem wird so selbstverständlich im Lateinunterricht uns präsentiert, als ob das eins zu eins das wäre, was Cäsar damals geschrieben hat. Und davon gibt es gerade mal 10 Handschriften, 10 Stück, 10 Kopien. Jetzt können wir das mal vergleichen, einfach mit dem Neuen Testament, zu diesen großen Zeiträumen von 400 Jahren, 1400 Jahren, 1000 Jahre, je nach Handschrift. Ich könnte verschiedene Beispiele nehmen von Aristoteles und vielen anderen. Da ist es relativ ähnlich, teilweise nur 3 Handschriften. Und jetzt schauen wir mal ins Neue Testament rein, wie viele Handschriften es da gibt oder wie viel Zeit da vergangen ist zwischen der ursprünglichen Niederschrift und dem, was wir heute als älteste Abschrift kennen. Zum Beispiel beim Neuen Testament gibt es diese sogenannte Papyrus 52, das ist das ganze Johannesevangelium, also der vierte Brief, das vierte Buch im Neuen Testament ist da drin, ist da niedergeschrieben und es kommt aus dem Jahr 100 oder bis 125 nach Christus. Das heißt, zwischen der ursprünglichen Abfassung von diesem Buch, was vielleicht 70 nach, 80 nach Christus war, sind gerade mal 20 bis 40 Jahre vergangen. Die können jetzt sagen, das ist ja eine ganze Generation. Aber im Vergleich zu dem, was andere Schriften an Zeitlauf hinter sich gebracht haben, von 1000 Jahren, ist es nichts. Dieser Abstand zwischen ursprünglicher Abfassung und der ältesten Abschrift ist minimal. Und Sie können mal nach Dublin gehen, nach Irland, so in die sogenannten Chester Beatty Bibliotheken. Da liegen auch alte Abschriften vom Neuen Testament und die sind entstanden etwa im Jahr 200 nach Christus. Von den Paulusbriefen, also gerade auch mal so um die 100, 130 Jahre, nachdem sie ursprünglich abgefasst wurden. Das heißt, wenn man das mal vergleicht, der Zeitraum ist minimal zwischen 20 und 40 Jahren, 30 Jahren und eben 1000 Jahren, wie beim Gallischen Krieg. Also die Überlieferung allein schon vom zeitlichen Rahmen her ist beim Neuen Testament viel, viel besser als bei allen anderen antiken Schriften, die wir kennen. Ich zitiere hier mal dazu Kurt Ahland, er ist deutscher evangelische Theologe und Professor für neutestamentliche Einleitungswissenschaft. Und er sagt, der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als der jeder anderen Schrift der Antike. Die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundsätzlich widerlegen, ist gleich null. Jetzt mal zu der Anzahl der Abschriften, wenn es gerade beim Gallischen Krieg eine Handvoll gibt oder zwei Hände voll 10 Stück, bei anderen maximal 100, bei den besten überlieferten Schriften vielleicht 400. Beim Neuen Testament haben wir 5848 Abschriften. Und jetzt frage ich mich, wie soll da jemand irgendwas verfälscht haben? soll ich alle 5848 Abschriften, die ich auf der ganzen Welt verteilt habe, irgendwie verfälschen? Ich habe mich mal mit einem Moslem unterhalten und das Argument höre ich ganz gern von Moslem, die sagen, ja, die Bibel ist ja verfälscht worden, deshalb glaube ich es nicht. Ich habe dem Moslem damals gesagt, weißt du was, wenn du mir beweist, dass die Bibel verfälscht worden ist, dann bekehre ich mich auf der Stelle zum Islam. Ihr seht, es war ihm nicht so, ist ihm nicht so ganz gelungen, mich davon zu überzeugen. Noch ein Zitat hier von Bruce Metzger. Er hat gesagt, die Menge an Manuskripten der neutestamentlichen Schriften ist nahezu beschämend im Vergleich zu allen anderen antiken Werken. Das heißt, wenn wir jetzt ins Wort Gottes reinschauen, wovon wir denken, dass die Bibel tatsächlich von Gott inspiriert ist, von diesen Leuten damals niedergeschrieben, können wir tatsächlich glauben, auch wissenschaftlich belegt, dass es tatsächlich das ist, was Jesus auch gesagt hat. So dieser kleine Exkurs, weil wir viel aus der Bibel zitieren in diesen Tagen, dass wir einfach ein bisschen Bild bekommen, dass das tatsächlich glaubwürdig überliefert ist. Da können Sie gerne mal nach Dublin gehen, sich die Manuskripte anschauen, lernen Sie noch ein bisschen Altgriechisch auf dem Weg, dann können Sie es auch lesen. Aber die Dinger, die sind noch da. Die sind vorhanden, die kann jeder anschauen, da kann jeder hingehen, da Fotos davon machen. Ich weiß nicht, ob man Fotos machen darf in der Bibliothek, keine Ahnung. Aber man kann sie anschauen, man kann die online angucken, die sind alle da, alles belegt, alles nachvollziehbar. Und deshalb mit diesem kleinen Hintergrund möchte ich jetzt nochmal Lukas 10, das 10. Kapitel, da einen Satz daraus vorlesen. Jesus sagt von sich, der Menschensohn, ein Titel, den er sich selber gegeben hat oder bekommen hat, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Man könnte diesen Satz auch ein bisschen anders übersetzen, nämlich anstatt verloren zu sagen, könnte man auch sagen, Sachen, die beschädigt oder kaputt gegangen sind. Die eben durchs Leben beschädigt wurden und kaputt gegangen sind. Und anstatt retten, könnte man auch sagen, wiederherstellen oder wieder ganz machen. Das heißt, die Mission, mit der Jesus auf die Erde gekommen ist, ist nicht nur irgendwas zu suchen, wo Gott nicht mehr ganz weiß, wo es eigentlich ist, was Gott gerade verlegt hat, sondern wiederherzustellen, was auch kaputt gegangen ist. Was vielleicht auch nicht mehr im richtigen Platz war. Und ich möchte mal so diese Frage, warum sucht Gott? Warum ist Gott auf der Suche? Warum muss er wiederherstellen? Was will er denn wiederherstellen? Mal ganz global anfangen, bevor wir uns auf unser eigenes Leben schauen, mal gucken, was ist denn eigentlich in der Welt los? Und ich glaube, man muss nicht lange schauen, um zu merken, in unserer Welt, irgendwas stimmt nicht in unserer Welt. Irgendwas stimmt doch nicht mit diesen ganzen Kriegen und Morden und Flüchtlingen und all diesen schlechten Sachen, wie wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Da muss man sich doch die Frage stellen, was ist eigentlich los in unserer Welt und woher kommt das alles? Ich erinnere mich selbst, ich war einmal im Nordwesten von Kenia unterwegs, in Ostafrika, und wir hatten dort eine Hungerhilfeaktion im sogenannten Turkana-Gebiet, ein Gebiet, wo immer wieder Hungersnöte ausbrechen, weil einfach es ist eine Dürre, eine Halbwüste mit langen trockenen Zeiten auch. Und wir waren mittendrin dabei und haben Mais und Bohnen verteilt an die Hungernden, an die Leute, die kurz vorm Verhungern waren. Und wo ich da unterwegs war, sehe ich da mittendrin in diesem Gebiet, sehe ich ein Warenhaus randvoll mit Säcken mit Mais und Bohnen drin. Und ich habe so ein bisschen auf diese Säcke drauf geschaut und habe festgestellt, ganz viele von diesen Säcken haben Logos gehabt von allen möglichen Hilfsorganisationen, von World Vision, von wie sie alle heißen, von der Welthungerhilfe, von allen, die waren da drauf, ihre Logos. Und ich habe mich gefragt, ja, irgendwas stimmt hier doch nicht. Da draußen verhungern die Leute. Und hier ist ein Warenhaus, wo die Dinger verkauft werden. Diese Hilfsorganisation, die haben doch die Maissäcke und Bohnensäcke dorthin geschickt, damit sie zu den Hungernden kommen, umsonst. Und irgendjemand hat sich die gekrallt, irgendjemand hat sich um die Finger gekrallt und in ein Warenhaus reingepackt und hat dann, um den eigenen Profit irgendwie zu steigern, die Dinger weiterverkauft. Und hat damit in Kauf genommen, dass Leute verhungern und sterben, nur damit sein Geldbeutel ein bisschen voller ist. Und ihr Lieben, ich glaube, unser Problem ist nicht in der Welt, wenn es um die Hungerfrage geht, dass wir nicht genug Mais und Bohnen haben. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem liegt viel, viel tiefer. Und das Problem tragen wir alle selber mit uns rum in unserem eigenen Herz. Ich glaube, die Ursache davon, dass so viel Neid und Gier und Hass auch mit involviert, es liegt in unserem Herz drin. Da kann noch so viel Mais und noch so viel Bohnen verteilt werden. Unser Herz verändert sich damit überhaupt nicht. Wenn wir unser eigenes Leben anschauen, ich glaube, da sind wir ganz schnell auch ernüchtert, dass wir merken, selbst wenn wir noch so viel irgendwie im Außen verändern, in unserer Welt drumherum und gucken, dass es uns gut geht, dass wir genug Geld und Erfolg und Macht haben, dann merken wir trotzdem immer wieder, dass wir auch damit an unsere Grenzen kommen, auch ganz persönlich, wo wir denken, das bringt mit Erfüllung und Bestimmung. Und irgendwie geht es eben doch nicht auf, weil wir ein Problem in unserem Herzen tragen. Ich habe ein Interview gehört mit Angelina Jolie. Die hat ja sehr bekannte Schauspieler in ganz vielen bekannten Hollywood-Filmen mitgespielt. Und ich fand es so ernüchternd, dass jemand mit so viel Geld und Einfluss und Ruhm, die von so vielen Menschen bewundert wird, dann sowas sagt. Ich lese einfach mal vor aus diesem Interview. Sie sagt, es gab eine Zeit, wo ich keine Entschlossenheit hatte, mich nie als Person nützlich gefühlt habe. Ich denke, viele Leute kennen das Gefühl. Du willst dich selbst umbringen oder Drogen nehmen, um dich zu betäuben, weil du es nicht abschalten kannst. Oder du fühlst dich schlecht und weißt nicht warum. Der ganze Erfolg in den Filmen hat dir da ganz wenig geholfen. Und sie fährt dann weiter. Ich war die ganze Zeit unausgeglichen. Ich erinnere mich an einen der schlimmsten Momente in meinem Leben. Ich hatte Erfolg, finanzielle Stabilität und ich war verliebt. Und ich dachte, ich habe alles, was sie dir sagen, was du zum Glücklichsein brauchst. Und ich bin immer noch nicht glücklich. Und vielleicht geht es manchen von Ihnen genauso, dass sie denken, eigentlich habe ich doch irgendwie alles erreicht. Eigentlich geht es mir doch gut. Vielleicht sind einige so an dem Punkt. Eigentlich habe ich alle meine Lebensziele erreicht. Mein Haus ist abgezahlt, die Kinder sind aus dem Haus, der Hund ist auch endlich gestorben. Alle Ziele sind erreicht, was ich machen will in meinem Leben. Und trotzdem bleibt so die Frage, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und obwohl alle Bedürfnisse irgendwie erfüllt sind, gibt es da nicht noch ein Mehr, noch ein bisschen was obendrauf, was mir irgendwie diese innere Leere wegnimmt? Und ich glaube, wir sind zu gut da drin, irgendwie unsere Bedürfnisse relativ schnell und oberflächlich zu stillen. Ich habe ein Zitat hier von C.S. Lewis, einem von den bekanntesten christlichen Autoren. Und er schreibt was ganz Spannendes, nämlich wie es uns geht mit unseren Sehnsüchten, wie es uns damit geht, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen und wie wir das manchmal leider auch viel zu schnell hinbekommen. Und er sagt, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Lassen Sie mich einen kleinen Vergleich bringen, wie leicht wir unsere Bedürfnisse einfach mit dem Falschen stillen können. Sie können jetzt hier, ich weiß nicht, was die nächste Ortschaft dafür ist, in irgendein amerikanisches Schnellrestaurant reingehen. Ich würde jetzt Vergleiche bringen mit McDonald's oder Burger King, aber ich tue das aus rechtlichen Gründen mal nicht. Sie gehen in irgendein amerikanisches Schnellrestaurant Ihrer Wahl. Dann können Sie für 20 Euro können sich dann zwei Menüs holen und dann noch ein paar Pommes dazu. Und dann sind Sie richtig satt, dann geht auch nichts mehr rein. Bis zum Anschlag mit 20 Euro ganz billig mit billigem Essen voll. Keine hohe Qualität, aber wenig Geld. Und jetzt stellen Sie vor, Sie kommen gerade aus besagtem Restaurant raus und jemand sagt, komm, ich lade dich ein, komm mit mir ins Fünf-Sterne-Hotel zum Mittagessen. Wie wird es Ihnen gehen? Wäre wahrscheinlich ziemlich enttäuschend, wenn Sie sagen, Mensch, warum habe ich mir jetzt gerade mit diesem Fraß hier den Magen vollgeschlagen? Warum habe ich mir das angetan? Ich könnte jetzt ins Fünf-Sterne-Hotel gehen. Und dort richtig gut Mittagessen, bin sogar noch eingeladen. Für mich als Schwabe, da schlägt das Herz höher, wenn es sogar noch kostenlos was gibt zum Essen. Ich glaube, so ist es in unserem Leben ganz oft auch, dass wir zu schnell es irgendwie schaffen, unsere Bedürfnisse zu stillen, aber manchmal eben halt auch nur oberflächlich oder kurzfristig. Dann schütten wir unser Leben irgendwie zu mit Arbeit, mit Erfolg, mit Macht, mit Sex, Fernsehen, mit Fußball, mit Shoppen und sind übersättigt und können Gott in dem Ganzen gar nicht mehr sehen, verlieren ihn aus dem Blick und irgendwie verliert er uns eben doch nicht aus dem Blick. Aber wir verlieren den Blick und sind orientierungslos oder wie die Bibel sagt, verloren. Wir haben den Blick verloren auf den Blick auf denjenigen, der eigentlich diese ganzen Bedürfnisse stillen will. Und ich glaube, das ist kein Konstruktionsfehler oder kein Fehler der Evolution, dass wir trotz allem, nachdem wir genug haben, dass wir irgendwie genug essen und trinken haben und glücklich und irgendwie noch verliebt sind oder einen Ehepartner haben, dass wir trotzdem noch irgendwie die Frage haben, gibt es da nicht noch irgendwie mehr? Das ist kein Konstruktionsfehler und auch kein Fehler der Evolution, sondern Gott selber hat sie so veranlagt, dass sie geschaffen sind für eine Beziehung mit Gott. Dass das, was sie als Fragezeichen haben, diese Frage sagt dem, gibt es da noch ein Mehr? Das ist etwas in ihnen drin, was Gott in sie hineingelegt hat, weil es sie geschaffen hat für eine Beziehung mit ihm. Und Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph, er hat einen ganz interessanten Satz mal geprägt und hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Ein von Gott geschaffenes Vakuum in unserem menschlichen Herz drin. Ich glaube, Gott möchte diese Bedürfnisse stillen, die wir selber versuchen, auf alle möglichen anderen Wege zu stillen, manchmal auch sehr schnell hinbekommen, aber einfach viel tiefer und viel weitgehender, als wir uns das vorstellen können. Und wenn Gott sagt, er sucht uns, er will uns retten, dann will er uns genau daraus retten, aus diesem Versuch, irgendwie selber ein glückliches Leben zu führen, irgendwie selber mein Leben auf die Reihe zu bekommen, dann versucht er mich da rauszuholen, aus dieser Grube auch der Selbsterlösung. Und wissen Sie was, ich glaube, das Höchste, was wir im Leben erreichen können, ist nicht nur einfach glücklich zu sein oder zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist gar nicht das Höchste. Wo wir eigentlich hinkommen, ist, dass wir ein Leben haben, wo wir eine Bestimmung haben, wo wir wissen, wir sind am richtigen Platz und das alles macht einen Sinn. Es gibt Menschen, die haben Millionen und sind reich und sind glücklich verheiratet nach außen, haben Kinder und alles läuft und sie bringen sich um und sie nehmen sich das Leben, weil sie in all dem keinen Sinn mehr sehen. Und ich glaube, Gott beruft uns dazu, in eine Bestimmung reinzukommen, einen Sinn zu haben, zu wissen, ich lebe für etwas, ich lebe für diesen Gott, der mich geschaffen hat. Ich habe einen Platz im Leben gefunden. Gott möchte uns da rausholen, das irgendwie selber hinzukriegen, das irgendwie selber zu schaffen, Sinn zu erschaffen für unser Leben, selber Glück und Bestimmung zu finden. Ich habe noch ein nettes kleines Gedicht mitgebracht, das ist ein bisschen humorvoll und trotzdem stehen da ein paar Punkte drin, wo ich glaube, das drückt es ganz gut aus, was so die menschlichen Versuche sind, uns selber irgendwie dort rauszuholen, selber irgendwie dieses Loch in uns drin, dieses Vakuum irgendwie zu stillen. Und dieses Gedicht heißt Die Grube. Die Grube, man kann sagen, die Grube der Selbsterlösung, die Grube selber irgendwie glücklich zu werden. Ein Mann fiel in eine Grube und konnte sich nicht mehr befreien. Ein emotionaler Mensch kam des Weges und sagte, ich fühle mit dir da unten. Ein sachlicher Mensch kam des Weges und sagte, ist ja logisch, dass eines Tages jemand in diese Grube fallen würde. Ein Pharisäer sagte, nur böse Menschen fallen in eine Grube. Ein Mathematiker berechnete, wie er in die Grube gefallen war. Ein Zeitungsreporter wollte einen Exklusivbericht aus der Grube. Ein Fundamentalist sagte, du verdienst deine Grube. Ein Finanzbeamter fragte ihn, ob er die Steuern für die Grube bezahlt hätte. Ein Mensch voll Selbstmitleid sagte, du weißt gar nicht, was Grube heißt, bevor du in meine Grube gekommen bist. Ein Optimist sagt, es könnte schlimmer sein. Ein Pessimist sagt, es wird noch schlimmer werden. Jesus aber, als er den Mensch sah, ergriff er seine Hand und zog ihn heraus aus der Grube. Ich glaube, das ist so ein bisschen humorvoll ausgedrückt, aber ich glaube, es steckt ganz viel Wahrheit drin, unseren eigenen Versuchen, irgendwie unser Leben auf die Reihe zu kriegen, dass uns Leute gut zureden, uns ermutigen, ein bisschen sagen, ja, ist doch alles nicht so schlimm, kann man doch alles erklären, hier ist eben statistisch gesehen so hier irgendwie das wegzuerklären. Und Gott selber sagt eben nicht, dass es irgendwie wegerklärt oder uns nur gut zuspricht, sondern Gott streckt ihnen die Hand entgegen und sagt, komm, ich hol dich da draus. Ich hol dich raus aus deiner Grube. Ich weiß nicht, wie deine Grube gerade aussieht. Vielleicht geht es nach außen ganz gut. Aber trotzdem gibt es immer, wenn wir ein Leben getrennt von Gott leben, gibt es so ein paar Symptome, die wir sehen, an denen ich es auch festmache. Vielleicht ist es Einsamkeit, Verzweiflung, die Frage nach dem Sinn, Sinnlosigkeit, Leere, Sehnsucht, Sucht, Hoffnungslosigkeit. Das sind ja alles nur Symptome, die wir irgendwie an der Oberfläche sehen, die eigentlich nur äußern, diese eigentliche Trennung von Gott, dass dieses von Gott geschaffene Vakuum in uns drin noch leer ist. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch eine kleine kurze Geschichte erzählen, die manche von Ihnen wahrscheinlich sogar mitbekommen haben, die ganz gut darstellt, warum ist eigentlich Gott auf die Erde gekommen, warum musste er suchen, warum hat er das alles gemacht. Und diese Geschichte, sie hat 2010 stattgefunden in Chile. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben das mitgekriegt damals, diese große Bergwerkkatastrophe in San José. Haben ein paar gesehen vielleicht? Okay, ein paar nicken, es ist auch schon wieder 8 Jahre her. Und diesem riesen Bergwerk, 700 Meter unter der Erde, ist in irgendwie, warum auch immer, den ganz genauen Hintergrund weiß ich nicht mehr. Vielleicht weiß ihn auch niemand so ganz genau. Die ganzen Ausgänge sind zusammengebrochen und 33 Leute waren da 700 Meter unter der Erde eingeschlossen und haben sich gefragt, wie komme ich jetzt damals jemals wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? 700 Meter unter der Erde, 700 Fels und Schutt über mir drüber. Wie soll ich da jemals rauskommen? Natürlich, die Kameraden oben, die haben das mitgekriegt und versucht, irgendwas zu machen und zu tun, haben versucht, irgendwelche Bohrungen zu machen, um die irgendwie rauszuholen, irgendwelche Hilfskanäle dort reinzubohren. Immer wieder sind sie fehlgeschlagen, die Bohrungen sind daneben gegangen oder das Bohrrohr wurde eingeklemmt oder ist abgebrochen. 3 verschiedene Fehlbohrungen aus verschiedenen Richtungen. Und dann nach 17 Tagen so der erste Hoffnungsschimmer, die erste erfolgreiche Bohrung, der erste Kontakt zu den Leuten da unten, haben sie dann durch diesen Kanal, wurde ein Zettel von unten nach oben geschickt und dann stand drauf, wir sind 33 Leute und wir sind alle wohlauf. Und dann war natürlich erstmal die Begeisterung groß, sie sind noch alle am Leben, auch wenn sie da unten gerade alle verschüttet sind, aber sie leben noch. Sie sind nicht tot, sie haben noch genug Sauerstoff, haben noch genug zu essen, es gibt noch Hoffnung. Und dann haben sie aus allen möglichen verschiedenen Ländern, aus Kanada, aus USA, aus Deutschland, haben sie verschiedene Bohrsysteme dort angekarrt, um irgendwie dort einen kleinen Hilfskanal unter die Erde zu schaffen. Und schließlich nach 69 Tagen haben sie dann einen Mitarbeiter runtergeschickt in die Erde, der erste, der das dann geschafft hat. Und dann nach 69 Tagen, nach über zwei Monaten, endlich kommt der erste raus und Stück für Stück kommen alle Mitarbeiter raus aus diesem Kanal oben, die Presse, Fernsehen, Medien, alles ist da. Der Präsident, der Staatschef selber, er ist da. Und der Staatschef hat die Leute dann damit begrüßt, mit dem Satz, willkommen zurück im Leben. Willkommen zurück im Leben. Und vielleicht kann das auch ein Satz für Sie heute Abend sein, willkommen zurück im Leben mit Gott. Willkommen zurück im Leben. Was ich so schön fand an dieser Geschichte, dass sie eben nicht nur gebohrt haben und die Leute rausgeholt haben, sondern dass Mitarbeiter selber mit runtergegangen sind, um das irgendwie zu koordinieren und zu erklären, wie funktioniert es mit dieser Kapsel, wie komme ich da rein und in welcher Reihenfolge und die Leute noch zu versorgen, um sich um sie zu kümmern. Und das ist für mich so ein schönes Bild für das, was Gott getan hat, als er auf die Erde gekommen ist, in Jesus Christus. Nicht nur 700 Meter unter die Erde, sondern tatsächlich, Gott selber wird Mensch und Gott sucht sie. Gott macht sich auf die Suche nach ihnen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen geht. Ich denke Sie auch, mein Leben sieht auch so ein bisschen verschüttet aus. Vielleicht verschüttet von meiner eigenen Schuld, verschüttet von meiner Ratlosigkeit, verschüttet von Depression, von Einsamkeit, verschüttet von dieser Trennung von Gott. Und sie merken irgendwie, Gott spricht zu meinem Herzen und sagt, ich muss da raus. Ich muss raus aus dieser Grube, ich muss raus aus diesem Loch da ein paar hundert Meter unter der Erde und ich brauche Gott, ich brauche eine Beziehung zu ihm. Vielleicht ist er der Einzige, der sie da rausholen kann. Ich glaube, deshalb feiern wir auch Weihnachten. Genau deshalb, weil Gott auf die Erde gekommen ist. Seit 2000 Jahren feiern wir dieses eine Ereignis. Gott ist Mensch geworden. Ich habe mal einen netten Satz gehört von jemandem im Osten von Deutschland, wo der christliche Glaube eben nicht so bekannt ist. Und hat dann gesagt, was? Weihnachten? Jetzt fangen die Christen sogar noch an, Weihnachten als ihre eigene Erfindung darzustellen. Also, ja, Weihnachten, das hat was mit der Geburt von Jesus zu tun. Deshalb feiern wir es jedes Jahr. Eben nicht die Geburt von Adam und Eva, sondern die Geburt von Jesus. Deshalb feiern wir Weihnachten, weil wir dieses Ereignis immer ehren wollen, zu sagen, ja, da hat diese Rettungsaktion angefangen. Da hat die Suche angefangen. Gott ist auf die Erde gekommen, auf der Suche nach uns Menschen. Und ist heute Abend hier und er sucht. Und er weiß, wo sie jetzt in so einer Grube drin sind, wo sie sagen, ich brauche Jesus, dass er mich dort rausholt. Ich merke, ich bin selber wie verloren, ich bin verschüttet. Und ich brauche Jesus, dass er mich rausholt, dass er mir Hoffnung schenkt, dass er mir Bestimmung schenkt für mein Leben. Ich glaube, das ist ein Schritt im Glauben, den wir jetzt gehen können. Da uns drauf einzulassen, wie dieser Mann, der unten in der Grube liegt und Gott streckt ihm die Hand entgegen, ist die Frage, habe ich den Glauben und nehme ich diese Hand an und lasse mich da rausholen? Er streckt ihm die Hand entgegen und es braucht Glauben, sich drauf einzulassen. Und alles im Leben braucht Glauben. Nicht nur so diese Entscheidung vor Jesus, alles in ihrem Leben, was sie tun, braucht Glauben. Als sie heute Morgen so einen Kaffee getrunken haben, dann mussten sie den Glauben haben, dass ihre Frau kein Gift reingetan hat. Vielleicht hat sie sich danach gefühlt oder sie überlegt, aber sie hat es nicht getan. Und sie mussten den Glauben haben, dass sie es nicht getan hat. Alles im Leben, was wir tun, es braucht Glauben. Auch eine Entscheidung für Jesus braucht Glauben. Glauben ist nicht nur was für religiöse Leute, alles in unserem Leben braucht Glauben. Ich möchte Sie heute Abend einladen, einen Schritt im Glauben zu tun auf Jesus. Und vielleicht können wir ein bisschen Musik hier auch im Hintergrund haben. Ich möchte Sie heute einladen, einen Schritt im Glauben auf Jesus zuzutun. Im Glauben zu Gott zu kommen und sagen, Gott, ich habe von dir gehört. Ich glaube, dass du für mich auf die Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, auf der Suche nach mir, dass du die Leere in mir drin siehst, dieses Bedürfnis, diese Frage, gibt es da noch ein Mehr? Diese Suche nach Bestimmung, die Suche nach einer inneren Erfüllung. Ich möchte Sie heute Abend einladen, mit mir zum Kreuz zu kommen. Vielleicht können wir einfach alle miteinander einfach mal aufstehen und auch ein bisschen die Musik auf uns wirken lassen. Ich möchte dann mit Ihnen, auch wenn Sie es wollen, zusammen ein Gebet sprechen. Sie müssen nicht aufstehen, Sie können auch sitzen bleiben. Sie zwingt Sie niemand und niemand muss dieses Gebet mitsprechen. Aber wenn Sie dieses Gebet mitsprechen wollen, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, das jetzt mit mir zu tun. Dieses Gebet ist ein Gebet des Glaubens, wo wir einfach Gott eine Antwort geben auf das, was er für uns getan hat. Wo wir ihm unsere Hand auch entgegenstrecken und sagen, Gott, ich sehe deine Hand und ich schlage da ein und bitte holt er mich raus aus dieser Grube in meinem Leben. Und wenn Sie wollen, können Sie es jetzt einfach Satz für Satz auch mit mir zusammen beten. Beten heißt nichts anderes als reden mit Gott. Ich formuliere einfach dieses Gebet vor, weil ich weiß, dass es oft schwerfällt, so diesen ersten Schritt alleine zu machen. Wenn Sie wollen, können Sie es einfach laut oder leise mitbeten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst, dass du für mich auf die Erde gekommen bist, dass du für mich gestorben bist, dass du mich suchst und mich heute Abend siehst. Jesus, ich komme zu dir mit all meiner Schuld, mit meinem Versuch, alleine zu leben, ohne dich. Und ich bitte dich um Vergebung wo ich ohne dich gelebt habe. Jesus, von heute an möchte ich mit dir leben. Bitte vergib du mir und mach du mich zu einem Kind Gottes. Heute Abend komme ich zum Kreuz. Amen.